Willkommen zum Hand on Demand Podcast. So, Freunde, es ist wieder soweit. Eine neue Folge vom Hand on Demand Podcast. Rufen, mein einziger Freund, wie geht es dir?
Tim, mein allerbester Freund, wie geht's dir? Mir geht's gut.
Dir geht's gut. Ich wollte gerade sagen, man beantwortet Fragen ja nicht mit einer Gegenfrage. Mir geht es aber auch gut. Wir haben Mai, man kann wieder ins Revier. Die Böcke laufen überall rum. Und es ist wieder Jagdzeit.
Es ist auch jetzt die schönste Zeit für Allergiker. Pollenallergie, gib ihm richtig. Ich hoffe, du bist verschont. Aber ich glaube, Jens ist so ein bisschen Kandidat dafür, oder?
Ja, Jens leidet dann doch teilweise sehr, aber bei ihm sind es eher so die Gräser, die schlimm sind. Die Pollen von den Bäumen, die sind gar nicht so kritisch für ihn, aber die Gräser, die mag er gar nicht. Also bei ihm wird es so so im Juni, Juli ist das am schlimmsten, ne, mit den Gräsern.
Ja, ich bin eigentlich auch Allergiker, so von Frühblüher bis Gräser, aber bisher bin ich irgendwie verschont. Also ich habe da was gegen gemacht und jetzt scheine ich geheilt zu sein. Vielleicht ist das mal was für die nächsten Folgen, so eine Top 3. Was hilft gegen Pollenallergie eigentlich so richtig?
Ja, wenn es ganz schlimm wird, sollte man sich einfach in den Kühlraum setzen. Alles zumachen, Lampe aus. Und da kommt man dann zurecht.
Aber vielleicht vorweg habe ich tatsächlich diesen kleinen Pick of the Day. In der Corona-Zeit habe ich gemerkt, was wirklich hilft, ist so eine FFP2-Maske. Ist zwar total bescheuert, aber wer jetzt zum Beispiel Kids retten muss oder so, dem kann ich empfehlen, mit so einer FFP2-Maske in die Wiese zu laufen. Hilft wirklich.
Ja, das ist auch so gut. Bei Ende 20 Grad mit der Maske rumlaufen. Aber das haben wir ja gelernt in den letzten Jahren, dass das geht.
Ja gut, ein Tod muss man immer sterben.
Ja, ich habe gestern noch gelesen, das war in der Bild-Zeitung, also kann natürlich totaler Quatsch sein, aber da stand dann drin, der Lauterbach weiß nicht, ob das mit den Masken irgendwas gebracht hat. Die letzten zwei Jahre. Also er ist sich nicht sicher. Das ist halt auch genial, oder?
Ja, genial. Auf jeden Fall, Kidsrettung können wir auch noch gern zum Thema machen heute. Ich habe nämlich jetzt auf Instagram gesehen, also wirklich herzallerliebst, ich habe gelacht, ist vielleicht so ein kleines Gossip-Thema. Jemand schrieb halt, heute Morgen wird gemäht und hier, ja, das erste Kids, zweite Kids, dritte Kids, vierte Kids. Und irgendwie die Fotos aber von diesen Kitzen, das war irgendwie immer das Gleiche. Halt nur aus einem anderen Winkel, bisschen näher dran, ein bisschen weiter weg. Also wenn man schon so ein bisschen flexen will mit seinen Kitzen, dann ja, muss man sich da vielleicht...
Wollte angeben, wie viele Kitze er gefunden hat.
Ja, ich glaube schon. Also vielleicht gab es ja auch nur ein Foto jetzt mal, um nichts Böses zu unterstellen, weil bei den anderen einfach keine Zeit war. Aber ja, auf jeden Fall waren das immer die gleichen Fotos von einem und demselben Kitz.
Aber ich glaube, bei einem Bock könnte man das auch machen. Also wenn du einen Bock aus vier verschiedenen Perspektiven fotografierst, können das theoretisch auch vier unterschiedliche Böcke sein. Wenn man die irgendwo anders hinlegen würde, würde das, glaube ich, auch kein Mensch merken.
Ja, also so viel dazu. Manchmal hat man ja das Gefühl, Instagram ist so ein kleiner Wettbewerb, ne? Wer hat mehr Böcke, größere Böcke geschossen? Wer hat mehr Kitze gerettet? Ich glaube, lieber den Ball flach halten, ne?
Ja, die Leute sind halt sensationsgeil, ne?
Ich habe zum Beispiel noch gar keinen Bock geschossen, Tim.
Noch gar keinen.
Es ist der 5. Mai. Ich habe in Deutschland noch kein einziges Stück Schalenwild erlegt.
Ja, okay, das ist aber schon peinlich als HOD-Publisher.
Ja, und als eingefleischter Förster, wie du ja immer gerne zu mir sagst.
Ich glaube, ich habe deine Försterarbeiten übernommen, zumindest was den Rehwildabschuss angeht in letzter Zeit.
Ja, ich habe gesehen, du hast Bassböcke geschossen im April.
Ja, ja.
Zwei Wo gucken wir denn da hin? Hunting Room schießt Bassböcke, NRW schießt gar keine mehr.
Ja, wenn mich so ein befreundeter Pächter anruft und sagt, ich habe zu viel Rehwild im April, kannst du mir helfen? Ich krieg irgendwie hier nichts.
Da erbarmst du dich gerne.
Da erbarme ich mich gerne. Dann bin ich da mal kurz rübergefahren, 20 Minuten. Direkt hinter der Michael-Schumacher-Kartbahn. Hier, das war Bockjagd im Riesenforst. Kann man sehen, auf Hand und Demand. Da kamen da schön zwei Einhörner, zwei schwache Einhorn-Bassbock-Jährlinge. Und die konnte ich dann zusammen auch erlegen. Hat er sich sehr gefreut, hat er mir auch abgekocht. Der Bast ist leider abgegangen, hat der Präparator irgendwie nicht richtig zugehört. Und jetzt mache ich mir die zwei schön auf ein Brett, weil eine Bockdublette habe ich auch noch nicht erlegt.
Weidmanns Haltem. Hünemeier, Bestermeier, nennt man dich auch so gerne in anderen Kreisen. Du hast da wirklich dich selbstlos aufgeopfert, um ihn den deutschen Wald zu retten. Hätte jetzt auch Gerold gesagt.
Nee, man muss sich ja schon so um so ein paar Sachen kümmern. Ab und zu. Ja, Bockjagd. Also du hast ja gerade schon gesagt, du hast nichts bekommen bis jetzt. Ich war bei uns im Revier jetzt tatsächlich auch zweimal. Ich glaube, ich war nur zweimal draußen. Und ich habe immer Böcke gesehen. und auch immer gute Böcke gesehen, aber die waren alle zu jung. Immer. Also ja. Top veranlagt, stark, toll, aber leider immer nur so. Einer war 2, einer war 4. Und gestern habe ich einen gesehen, ich kam so oft irgendwie so 70, 80 Meter vor mir raus und ich denke so, yo, top, Gabler, der müsste passen. So, guck mir den an und denke mir so, Körper, Jährling. Gucke ich so, aber ich denke so, na, aber der hat richtig, was heißt, also für einen Jährling würde ich jetzt mal sagen, gute Rosen gehabt. Also das war so ein typischer Bock, der könnte 2 sein. Also entweder ein schwacher 2-Jähriger oder ein ganz starker 1-Jähriger. Oben. Wie hättest du dich entschieden?
Ja, also allein aus Wahrscheinlichkeitsrechnung ist es tendenziell eher der Jährling, aber ich finde, ja, du machst es ja selber schwer, ne? Du machst dann eine Wissenschaft raus, wie alt ist der Bock, hin und her. Haben wir ja letzte Folge mit Gerold intensiv drüber gesprochen. Auf meinen Kalamitätsflächen mache ich es mir eigentlich ziemlich einfach. Jetzt da im Frühjahr erlege ich einfach jeden Bock. Aber selbst das hilft nicht, dass ich hier immer noch mit leeren Händen dastehe. Also.
Und verweist man da auch nicht weiter. Ja, also wir haben auf jeden Fall aber schon mal gesehen, unsere Publisher waren sehr aktiv. Gerold hat gerade heute Morgen einen wirklich kapitalen, sehr, sehr alten, abnormen Bock geschossen. Drei Spross war auch irgendwo dabei, da war auch ein richtig abnormer Bock, hat er gestern geschickt. Also
er hat auch einen Spießer geschossen, glaube ich, einen Dammspießer.
Ein Dammspießer?
Habe ich, meine ich, in seiner Story gesehen. Also ist aber auch schwer, gerade die ganzen Stories noch so zu verfolgen. Ich bin auch so ein bisschen in diesem Afrika-Vibe und komme noch nicht so richtig hinterher.
Overload. Dann, also ich würde sagen, momentan wird ja überall über Bockjagd gesprochen. Man sieht überall Böcke auf Instagram und so weiter und so fort. Gehen wir mal zurück nach Namibia. Oder rufen, was meinst du?
Wir waren ja mehrere Wochen komplett offline. Also ich zumindest war 3,5 Wochen abgeschnitten von der Außenwelt, wenn man so will. Ich hatte zwar meinen Mac dabei, aber der konnte sich nicht ins Internet einwählen vor Ort. Dementsprechend weiß ich auch gar nicht so richtig, was eigentlich passiert ist in Deutschland, in der Welt, in der Jagdwelt. Keine Ahnung. Ist irgendwas passiert im April?
Ich weiß nicht, Ruhn. Ich war ja auch da. Und da habe ich gemerkt, also du hast mir das ja vorher erzählt, so, ja Tim, ich würde ja gerne hier irgendwas tun, aber mit dem Internet ist so schwierig. So, dann dachte ich erstmal so, ja.
Schwache Ausrede.
Als ich dann da war, habe ich gemerkt, ja doch, er hat recht. Also um eine Story irgendwie hochzuladen, hat es dann eine halbe Stunde gedauert, wenn überhaupt mal Internet da war. Aber ich persönlich fand das ganz schön, dass man da mal auch so ein bisschen seine Ruhe hatte und so gefühlt gar nichts mitbekommen hat von außen und sich einfach nur mal auf das konzentriert hat, was man da gerade tut, nämlich ja, da in Namibia sein, zu jagen mit guten Leuten, abends am Lagerfeuer mal einen Gin Tonic genießen. Das war schon wirklich eine sehr entspannte Zeit dort. Ja. Und das Jagen und die Tiere, die eben dort sind, das ist halt auch wirklich eine ganz andere Welt. Ne? Muss man sich auch erstmal drauf einlassen.
Ja, so ist das. Also ich gebe dir da absolut recht. Ich habe auch anfangs noch versucht, verzweifelt meinem Nebenjob noch gerecht zu werden, aber habe es dann aufgegeben, wie du gesagt hast. Und ich habe dann auch irgendwann innerhalb dieser Wochen das Gefühl von Raum und Zeit so ein bisschen verloren. Also ich wusste immer noch nicht mehr, welcher Tag war. Ich habe ja trotzdem jeden Tag mich mit Filmen beschäftigt und ja, also nicht jetzt nur einfach faul rumgelegen. Aber trotzdem habe ich das Gefühl verloren, welcher Tag ist zum Beispiel. Und man ist auch wirklich dann so erstaunt, wenn man wiederkommt nach 3,5 Wochen. Also einfach so aus Deutschland abhauen und meinen, da passiert nichts zu Hause, ist schwierig. Also was sich hier am Post gestapelt hat, vom Finanzamt, von der Waffenbehörde und alles und so weiter und so fort. Herzallerliebst. Also ich habe es nicht vermisst, muss ich sagen. Da war eine schöne Zeit, um runterzukommen in Namibia. Das alles so ein bisschen zu vergessen und in eine andere Welt einzutauchen.
Ja, also wir waren ja eigentlich, das waren ja die 3 Spross-Weeks, ne? Also der Andreas war ja schon öfter auf dem Imhof bei der Familie von Seidlitz, insbesondere bei dem Werner, der da in, glaube ich, 3. Generation schon die Farm führt. Und da hat Dreispross vor einem Jahr so ein Projekt gestartet, dass er da so ein besonderes Angebot gemacht hat für Jäger, die mal nach Afrika wollen. Und da haben sich zahlreich Leute gemeldet, die das wollten. Und die 2 Wochen waren komplett ausgebucht. Also es war kein Zimmer mehr frei. Viele verschiedene Leute waren da. Viele, die auch zum ersten Mal in Afrika waren. Und ja, auf dem Imhof kann man einiges jagen. Also Oryx, ja, diese.
Und diese ganzen anderen 15, 16, 17, 20 verschiedenen Wildarten.
Ja, also alles Mögliche. Also ich habe auf einen Kudu gejagt, auf einen Springbock, auf einen Impala, einen Oryx und einen Streifengdu. Habe ich auch noch bekommen. Jens hat einen Impala geschossen und Jens Freundin Bella. Also das war so mit das dollste Tier der Reise irgendwie, auch wenn es die kleinste Antilope Afrika ist mit einem äußerst witzigen Namen. Das Tier heißt nämlich Dick Dick.
Aber nur mit K, nicht mit CK.
Ja, und ist kaum größer als ein Hase. Und die sind unfassbar schwierig natürlich zu finden im Dickbusch von Afrika oder von Namibia. Und ja, die Jagd ist da aber schon was ganz Besonderes, was ganz anderes. Als ich das Gnu, also das Gnu war das erste Tier, was ich erlegt habe. Das war so ein ganz komisches Gefühl, dann dahin zu gehen und dieses Tier so in Augenschein zu nehmen. Ja, man muss das so ein bisschen verarbeiten, aber also wenn ich jetzt den ersten Tag nehme und den letzten Tag, also am ersten Tag wusste ich nicht mal, was der Unterschied zwischen einem Springbok und einem Impala ist. Und am letzten Tag war man dann schon so weit, dass man sagen konnte, okay, das ist ein junger Kudubulle, ein Mittelalter oder ein Alter, das so ähnlich auch bei den Oryx oder auch bei den anderen Tieren. Also man hat doch schon ziemlich schnell ein Gefühl dafür bekommen, ja, was es für ein Tier ist, was man da so vor sich hat, wie alt es ist, ob es männlich ist oder ob es weiblich ist und so weiter und so fort. Und dann fängt es dann, glaube ich, an, auch richtig interessant zu werden, wenn man das eben weiß, ne? Also wenn man da einfach nur rumpirscht und dann sagt der Jagdführer bei irgendeinem Stück, ja, schieß das mal, das ist richtig. Klar, am Anfang muss man da drauf vertrauen, aber wenn man dann selber irgendwann ein Gefühl dafür hat, was ist, dann wird es wirklich interessant und macht dann auch deutlich mehr Freude, wenn man wirklich auch weiß, was man da vor sich hat.
Ja, finde ich sehr treffend formuliert. Das ging mir im Oktober, als ich das erste Mal in Afrika war, in Südafrika, ging mir das genauso. Du bist halt am Anfang so richtig, ich sag mal, geflasht von dieser Vielfalt an verschiedenen Tieren, dass du die erstmal kennenlernen musst, erstmal überhaupt wissen musst, wie heißt das Tier eigentlich und dann halt so direkt auf Teufel komm raus losjagen. Ja, weiß ich nicht. Deswegen habe ich auch damals in Südafrika gar nichts erlegt und jetzt erst im April jetzt auf dem Immenhof angefangen zu jagen, habe ein Steinböckchen erlegt und selbst da, finde ich, kommt man irgendwann ganz schön durcheinander. Also wenn du mal halt so rumfährst und dann springt da so ein Steinböckchen ab, dann heißt das plötzlich Springböckchen oder du nennst den Springbock das, den, weiß ich nicht, halt irgendwie anders. Ne? Man durchmischt das auch so ein bisschen dann. Ist aber trotzdem sehr schön, weil allein durch diese Vielfalt gibt's halt immer irgendwas Interessantes zu sehen. Es macht einfach unfassbar viel Spaß, da rumzufahren, diese Landschaft zu genießen, die Weite vor allem. Oder noch viel besser abends auf dem Sundowner, wenn du auf so einem kleinen Berg stehst und in diese unendlichen Ebenen schaust, über denen dann diese tiefrote Sonne untergeht, was sowieso einfach das Geilste überhaupt ist, ne? Diese Sonnenuntergänge. Jedes Mal anders, jedes Mal unfassbar geil, geht voll ins Herz. Er hat mich so zumindest mit am meisten abgeholt.
Absolut. Also das Licht und irgendwie das Klima in Afrika ist wirklich anders. Also es ist völlig anders. Aber was mich am meisten gekriegt hat, war tatsächlich die Luft, die dort ist. Also die Luft ist eine komplett andere als in Deutschland. Die ist irgendwie so sehr voluminös, eher so ein bisschen wie gepudert irgendwie und man atmet irgendwie anders. Und ich habe irgendwie das Gefühl, Die Luft hat da irgendwie einen anderen Sauerstoffgehalt oder so, weil sobald man diesen Fuß auf diesen Kontinent setzt, chillt es einen irgendwie total. Also man kommt so total runter, alles ist so ein bisschen langsamer und entspannter. Und ich weiß nicht, ob das irgendwelche bestimmten Pflanzen waren, die jetzt da zu der Zeit geblüht haben, aber es hat auch da in der Natur immer so unfassbar toll gerochen. Also es war ein ganz anderer Geruch, als den man so kennt hier aus Deutschland oder hier aus dem Wald. Das ist was völlig anderes. Und das fand ich ganz toll. Also ich fand, man konnte da richtig schön durchatmen. Und zu den Sonnenuntergängen, was ich da halt auch wirklich krass fand, ist, wie schnell die Sonne da untergeht. Ne? Also die dreht sich da ja einfach ein bisschen schneller als bei uns. Und du guckst wirklich, du siehst die Sonne, denkst, okay, das dauert jetzt noch eine halbe Stunde und in 5 Minuten ist sie weg.
Ja, sie fällt halt wirklich so senkrecht, weil es ja so nah am Äquator ist, einfach so runter sozusagen vom Himmel und ist dann auch einfach weg. Ne? Und dann wird es ganz schnell dunkel. Ich fand es aber auch angenehm, weil gerade morgens, du hast dir gar keinen Stress ums Kameralicht gemacht. Es war dunkel und dann war es einfach sofort hell. Und es gab nicht diese ewig lange dämmerige Phase, wo du so am Rumeiern bist, ah, scheiße, das Licht ist jetzt so richtig blöd. Und das war gar kein Stress irgendwie.
Ja. Also zusammenfassend kann man sagen, Jens und ich haben uns ja auch immer so ein bisschen gesträubt vor dieser Afrika-Sache, weil ja auch immer alle gesagt haben, ja, wenn du da einmal warst, dann willst du da jedes Jahr hin und so. Und ich meine, Anreise ist natürlich schon, ja, ist jetzt nicht brutal, aber so klar, 10 Stunden fliegen, dann fährst du da nochmal 4 Stunden, bis du auf der Farm bist. Bist natürlich auch schon den ganzen Tag gefühlt unterwegs. Von Frankfurt geht's ja dann meistens los. Aber ich muss sagen, es ist definitiv eine Reise wert. Ich werde definitiv auch wieder hinfahren. Bestimmt nicht jedes Jahr, aber so alle paar Jahre kann man das mal machen. Es ist auch was, was man mit der Familie schön machen kann, weil die Jagd sieht ja auch da so aus. Man hat ja diese Safari-Wagen, wie man sie so kennt, auch aus dem Fernsehen, wo man dann hinten mit bis zu 6 Leuten drauf sitzen kann. Und damit fährt man dann halt in der Regel erstmal rum und versucht halt Tiere auszumachen und zu finden. Und dann geht man halt von dem Wagen runter, pirscht den hinterher, teilweise auch über Kilometern den Fährten hinterher, um sie dann zu finden. Aber wenn man auf diesem Safari-Wagen eben drauf sitzt, kann man sich halt unterhalten, man kann sich halt austauschen darüber, was man sieht, man kann die Tiere zusammen ansprechen und die Jagdführer sind da auch sehr versiert und erklären einem dann auch allerhand zu den Tieren, insbesondere wenn man dann mit dem Werner zum Beispiel unterwegs ist, der kann einem zu allem da irgendwie was erzählen. Und ja, das ist was, was man schön gemeinschaftlich machen kann. Also als Urlaub zum Jagen, also definitiv Afrika, absolute Reiseempfehlung. Und insbesondere der Immenhof, das ist so eine schöne familiäre Atmosphäre da. Die Zimmer sind top, die Leute sind einfach klasse dort. Es wird sich um alles gekümmert, es ist super professionell organisiert. Und ja, es hat wirklich einen Riesenspaß gemacht. Und an dieser Stelle wirklich danke nochmal an Andreas. Wenn der nicht gewesen wäre und das nicht so geplant hätte, dann hätte das, glaube ich, noch einige Jahre länger gedauert, bis ich mal nach Afrika gekommen wäre.
Ja, den Dank kann ich nur zurückgeben. Danke, Andreas. Und er wäre ja auch eigentlich gerne mit dabei gewesen bei diesem Podcast, hätte selbst ein paar Worte gesagt zu Afrika und dem Immenhof. Er hat jetzt aber keine Zeit gehabt, aber er hat eine Nachricht geschickt, oder er hat mir einen Teil seiner Aufnahmen geschickt aus der ersten Woche, da warst du noch nicht da, Tim. Und von einer Jagd, wir haben ja gefilmt da, deswegen waren wir auch hauptsächlich da. Und das würde ich dir gerne vorspielen. Lass es mal auf dich wirken, Tim.
Da bin ich gespannt. Leg mal los.
Oh. Andreas, ey. Boah. Ich soll die Schuhe ausziehen?
Ja, gib mir mal die Waffe. Socken ziehst du auch aus.
Ja, jetzt wird's aber richtig. Jetzt werde ich da rein. Oh. Hoppala.
Ja, schön aufhören.
Ach, ich sag dir.
So viel Spaß.
Der ist nicht schwer.
Nein, nein. Ich hätte ihn auch hinten gezogen, nicht vorne.
Hinten? Der ist ja fest ohne Ende. Warte. Ja, du Witzbold, ich rutsche ab.
Weil er glitschig ist, ne?
Ja, weil er schwer ist.
Du musst doch vorne rein. Da kannst du ihn aber gut greifen. Und ziehst ihn raus. Genau.
Hopp. Mein Workout. Boah, der riecht aber auch. Ja. Wie weit noch?
Noch ein Stück bis aufs Glatte.
Ja.
Prima. Wir machen den gleich sauber.
Ja.
Und dann gehen wir gleich zum Wasser hinten und dann kannst du dich sauber machen, ja?
Ja. Lernen durch Schmerz, ne?
Ja.
Und jetzt mal gucken, dass wir das alles wieder abkriegen.
Das kriegen wir ab.
Das kriegen wir ab.
Das ist schöne afrikanische Schlammpackung.
Ja, die habe ich, cool. Die habe ich in vollen Zügen genossen.
Ja, Tim. Es wurde ein Jagdfilm gedreht, kommst du glauben, aber.
Also wenn man nicht weiß, dass es sich hier jetzt um einen Jagdfilm handelt, und ich glaube, er hat einen Warzenkeiler geschossen, ne?
Ja.
Dann hört sich das ja sehr also weiß ich nicht.
Ja, fairerweise, ich habe es auch ein bisschen jetzt gekürzt. Da waren noch ein paar Dinge drin, die hätten noch ein bisschen mehr Kontext gegeben. Aber ja, also die beiden waren sowieso ein witziges Team. Der André war ein sehr aufgeweckter, lebhafter Mensch, sehr lustig auch. Und wie auch immer, jedenfalls, ich freue mich darauf, das zu sehen. Und das war schon mal so ein kleiner Afrika-Einblick.
Ja, das war auf jeden Fall lustig anzuhören. Definitiv. Ja, so ja, war das in Afrika.
Ich habe übrigens noch was gelernt in Afrika. Und zwar, Du wirst dich ja sicherlich daran erinnern, wir haben ja die letzten zwei Jahre zu Weihnachten jeweils Jurassic Jelena veröffentlicht auf Handanimand, die Hirschprumpf in Serbien. Ja, was hat die Hirschprumpf in Serbien mit Afrika zu tun? Das dachte ich mir auch lange Zeit, bis mir da plötzlich ein Geistesblitz kam. Und zwar haben wir ja in den Jurassic Jelena-Film diese Dinosauriergeräusche eingebaut. Und das würde ich dir auch einfach nochmal vorspielen, dass du so ein bisschen weißt, worum es geht. Und zwar dieses Geräusch hier.
Mhm. Könnte auch ein Leopard sein.
Ja, nochmal.
Mhm.
So, wir wissen ja alle, die Dinosaurier gab es zwar, aber es gibt natürlich keine echten Tonaufnahmen der Dinos. Ich weiß aber jetzt, wo dieses Geräusch herkommt. Und zwar, ja, was glaubst du? Du meinst Leopard? Das ist es nicht. Es ist kein Raubtier.
Kein Raubtier?
Kein Raubtier.
Ein schnarchender Büffel.
Auch nicht verkehrt. Kommt dem Ganzen schon nahe. Es ist tatsächlich ein Elefant. Ich bin mir auch nicht sicher, ob es die Flatulenz eines Elefanten ist oder ein Bäuerchen. Eins von beiden. Ich war nämlich auf Safari in Mount Etchu und wir waren dort sehr nah an Elefanten dran und einer der Elefanten, ja, original dieses Geräusch gab er von sich und dann dachte ich, aha, hier kommt unser Dinosauriergeräusch her.
Dann haben wir einen Elefanten nach Serbien gebracht. Das ist natürlich auch mal eine coole Sache.
Ja, also wer jetzt nochmal Jurassic Jelena schaut und dieses Geräusch hört, der denkt dann wahrscheinlich demnächst an Elefanten anstatt an Hirsche.
Ach, ich könnte noch eine Story erzählen. Und zwar ist ja für viele, die überlegen, nach Afrika zu fahren, so ein bisschen das Problem, ja, da gibt's aber Tiere, die sind gefährlich. Und ich meine jetzt nicht nur Hippos, Löwen, Leoparden oder was auch immer, sondern insbesondere die kleinen Tiere, die sich auf dem Boden tummeln, machen den meisten Leuten, unter anderem mir auch, große Angst oder Sorge. Also Schlangen und Spinnen und Skorpione auch noch, ja. Obwohl vor denen, also die sind langsam und nicht schnell, da muss man ja schon ganz blöd irgendwie drauftreten. Naja, in jedem Fall, ich hatte auch eine höllische Angst vor Schlangen vorher, obwohl dann immer alle gesagt haben, eine Schlange, die wirst du wahrscheinlich gar keine sehen. Die sind schon lange weg, bevor man da irgendwie in die Nähe kommt. Und unter anderem neben der Puffotter zum Beispiel, die ja auch äußerst fiese Verletzungen hervorrufen kann, gibt es ja die berühmte Black Mamba in Afrika. Und deren Biss kann durchaus tödlich sein, wenn man nicht super schnell da Versorgung und Gegengift bekommt. Und eben auch zu dieser Black Mamba wurde mir gesagt, du wirst wahrscheinlich keine sehen. Also es gab auch noch nie einen Vorfall und so weiter und so fort. Also wo jemand dann wirklich irgendwie verletzt wurde oder so. Und dann fuhren wir mit unserem Safari-Jeep da in so einer Straße lang oder auf so einem Weg da durch das Jagdrevier und rechts davon war so ein kleiner Zaun. Und wir waren so ganz entspannt am Fahren und auf einmal springt so direkt vor uns so eine Black Mamba nach oben, also so bestimmt 2-3 Meter irgendwie hoch gegen den Zaun. Die war sich da in der Morgensonne gerade so ein bisschen am Aufwärmen und hatte gepennt, hatte uns nicht mitbekommen, hatte sich dann tierisch erschrocken und flog dann gegen diesen Zaun. Wir fuhren dann natürlich noch, weil wir in voller Fahrt waren, noch ein bisschen weiter. Ich hatte den Schock meines Lebens, die Freundin von meinem Bruder war auch völlig fertig. Jens ist total cool geblieben. Und dann fuhr dieser Jäger mit dem Wagen wieder zurück und man sah so die Schlange, wie sie sich durch das Gras irgendwie da schlängelte und er nur so shoot, 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 shoot. Ne? Und ich war so perplex, dass ich da mit der Waffe überhaupt nicht mehr zurechtgekommen bin. Und am Ende war die Schlange weg und es war wirklich ein riesiges Vieh, sage ich jetzt mal in dem Zusammenhang. Die war, also so 2,5-3 Meter war die lang. Und wenn man dann so eines der giftigsten Tiere Afrikas dann mal so hautnah erlebt hat, so, da wird einem im ersten Moment schon anders. Im zweiten Moment allerdings hat mir genau diese Situation so ein bisschen die Angst vor diesen Tieren genommen, weil man hat wirklich gemerkt, diese Schlange wollte einfach nur weg. Also die hat gar keine Intention gehabt, da jemanden anzugreifen oder auf Konfrontation zu gehen. Die wollte sich einfach nur aus dem Staub machen. Und ansonsten habe ich in Afrika auch nichts gesehen, was gefährlich war. Also keine Spinnen, keine anderen Schlangen. Uns hat auch sonst nichts angegriffen. Das war total entspannt. Also diese Tiere da, weiß ich jetzt nachweislich, die wollen einem nichts tun, die wollen einfach nur weg und sind es in der Regel auch schon, wenn man in die Nähe kommt.
Gefährlich sind die trotzdem, wenn du an Andreas Kieling denkst, der wurde nämlich vor etwa 4 Wochen von einer Black Mamba gebissen und ist auch fast hops gegangen.
Ja, aber wie so ein Profi vermeintlich mit im Umgang mit Tieren, so deppert sein kann und das tut, was er gemacht hat, warum er dann nämlich von dieser Schlange gebissen worden ist, kannst du vielleicht mal kurz erzählen, Ruben. Da muss man schon sagen, also gut, dass das überlebt hat, aber selber schuld definitiv.
Ja, meines Wissens wollte er, glaube ich, ein Selfie mit der Schlange machen, hat vorher noch irgendwie Insektenspray draufgesprüht, dass die so ein bisschen gelähmt wird irgendwie. Ja, und wurde dann dabei halt in den Finger gebissen. Ja, ich würde sagen, das wäre ein klassischer Fall für den Darwin Award gewesen. Aber er hat es ja Gott sei Dank geschafft. Ich muss aber sagen, ich hatte selber auch eine Black Mamba-Begegnung. Auch zwei Skorpion-Begegnungen sogar. Und die Black Mamba-Begegnung war gar nicht so witzig, muss ich sagen. Also ich war ja mit Lina unterwegs und wir wollten auf so einen Felsen hochklettern. Und jeder weiß ja eigentlich, Schlangen haben Angst vor uns, auch Spinnen, und treten die Flucht an. Es sei denn, sie werden in die Enge gedrängt. Und es war so, dass wir auf diesen Felsen klettern wollten. Und da war so ein kleiner Vorsprung, also man hätte da so hochsteigen müssen. Und die Schlange lag genau vor dem Felsen im hohen Gras. Und wir sind da so nichtsahnend einfach drauf zugelaufen, auf diesen Felsen, recht zügig auch. Und vielleicht so ein, zwei Schritte vor dem Felsen hat sich plötzlich diese Black Mamba aufgetürmt vor uns. Also sie war halt wirklich in die Ecke gedrängt. Und ja, Lina natürlich schwer panisch sofort die Flucht angetreten. Ich habe auch erstmal nicht gecheckt, was hier eigentlich gerade passiert. Und ja, dann war die Black Mamba auch plötzlich weg. Aber wenn man dann in so einer Situation drauftritt, dann wird es tatsächlich gefährlich. Aber ist nochmal gut gegangen.
Wie hat der Jagdführer da reagiert in der Situation?
Das war auch der Willy, den du ja auch kennst. Der war aber, ich sag mal, so 20 Meter rechts von uns. Und ja, Willy und Jordan, die wollten irgendwie nicht zu uns kommen. Also die schienen auch irgendwie
aktiv. Ich wollte euch dem Schicksal überlassen.
So ungefähr war das. Ich sage, Willy, Schlange, Black Mamba. Also ja.
Naja, und ja, es war ja eigentlich eine ungewöhnliche Situation, weil normalerweise ist es ja immer so, der Jagdführer geht eben vor und wenn so eine Gefahr dort entsteht, löst der die in der Regel oder sagt, okay, geht mal irgendwie zurück. Aber in dem Fall seid ihr da offensichtlich irgendwie so ein bisschen ausgeschwärmt.
Genau.
Und ja, dann muss man natürlich selber wissen, wie man dann reagiert. Ne? Aber weggehen ist, glaube ich, schon mal eine gute Option.
Ja, also Werner sagt immer, man muss sich ruhig verhalten, eigentlich gar nichts machen, nicht laut sein, auch nicht rumschreien. Aber ist halt leicht gesagt, ne? Wenn du dann in der Situation förmlich reinstolperst in diese Schlange, die sich vor dir dann so auftürmt, ist schwierig, dann ruhig zu bleiben.
Wie groß war die?
Ja, das war auch so eine 2-3 Meter lange Black Mamba.
Ja, also ein Freund von Schlangen werde ich trotzdem natürlich nicht werden, aber trotzdem wir jetzt ja auch auf dieser Reise ein paar Begegnungen mit Schlangen hatten, passiert ist nichts und das ist dann doch irgendwie beruhigend. Ja.
Und jetzt zum Beispiel zu den Skorpionen zu kommen, da saß dann den einen Morgen einer unter dem Grill im Garten und ja, nachts ist es halt wirklich kalt in Namibia, sehr kalt oder sehr frisch auf jeden Fall. Und der Skorpion, dem war auch kalt. Also der war noch gar nicht agil und die Housekeeping-Ladies haben den da gefunden und rausgeholt. Ja, der ist nicht weggelaufen, gar nichts. Der hat sich nicht gerührt, weil er einfach kalt war. Also der hat dich auch nicht gebissen oder gestochen. Wo es auch ein kleiner Schreck war, war dann der eine Abend, ich glaube, als Lina abgereist ist, war unter ihrem Koffer ein Skorpion. Das war ein winziges Skorpion, also sie hat den Koffer hochgehoben. Da saß dann dieser kleine Kollege drunter, aber ja, also der war auch allein wegen seiner Größe im Nachteil, sag ich mal.
Ja, also wir haben niemanden in Afrika verloren. Es sind alle wieder heil und unbeschadet nach Hause gekommen.
So ist es. Ja, aber in der Zwischenzeit sind natürlich weitere Filme hochgeladen worden auf Hunt on Demand und da können wir jetzt noch die Top 3 des Monats machen.
So machen wir's.
Die Top 3 Filme des Monats.
Ja, Tim, die Top 3 Filme des Monats. Ich habe ehrlich gesagt nicht alle Filme gesehen, weil mich noch so ein bisschen der aufgestaute Berg an Arbeit sozusagen davon abhält. Aber nichtsdestotrotz hätte ich einen Platz 3. Und zwar würde ich da einfach mal spontan jetzt die Drückjagd der Hunter Brothers nehmen. Die Traumdrückjagd 2022.
Traumdrückjagd. Das ist das Resümee, welches wir ziehen müssen nach einem perfekt organisierten Drückjagdtag nahe der polnischen Grenze. Das hervorragende Wildvorkommen und die perfekt aufgestellten Drückjagdstände werden den meisten gleich von ganz alleine auffallen. Aber achtet mal auf Douglasien, Fichten, Kiefern, Lärchen, Eichen, Buchen und Eschen. Naturverjüngung. Davon ist hier nämlich reichlich zu sehen und das, obwohl so immens viel Wild im Treiben ist. Ein perfektes Beispiel dafür, dass Wald mit Wild mit durchdachten Jagdstrategien kein Problem ist.
Oh ja, das war ein wilder Film. Ich glaube, Offhand on Demand jetzt insgesamt von der letzten Drückjagd-Saison in jedem Fall der Film, wo am allermeisten passiert und am meisten erlegt wird auch.
Ja, und man hat es ja auch gerade gehört, die Szene, wo Gerold mehrfach schießt, also in astreiner Franz-Albrecht-Oettingen-Spielberg-Manier eine Frischlingsrotte auflöst, war einfach, ja, schießen, so wie man es sich wünscht, selber so zu schießen und eine astreine jagdliche Leistung.
Drei an der Zahl. Ich habe mit ihm noch, als wir zur Dammhirschbrunft da waren, haben wir noch gesprochen und hat er noch gesagt, oh, mich nervt das so, dass ich es noch nie geschafft habe, drei Sauen aus einer Rotte zu schießen auf Film. Ich sag, Gerold, das wirst du schon schaffen bald, ne? Und zack, hat das geschafft. Also er hat das wohl schon öfters mal gemacht, aber da war halt nie eine Kamera dabei und über die Szene hat er sich dann sehr gefreut, dass das so hervorragend geklappt hat und er hat es auch wirklich perfekt gemacht. Gerold ist halt ein super Schütze. Für den ist das ohne weiteres möglich, wenn die Sauen dementsprechend kommen.
Ja, dein Platz 3?
Mein Platz 3 ist, in Köln würde man das jetzt schon fast Klüngel nennen, nämlich deswegen, weil mein Vater in diesem Film vorkommt. Der war nämlich letztes Jahr mit dem Patrick Kassner in Ungarn im Komitat Szolnok unterwegs und die haben dort, muss man wirklich sagen, hochprofessionell Böcke gejagt, nämlich deswegen, weil der dortige Berufsjäger jeden Bock gefühlt wirklich in seinem Revier kennt, mit Zeichnungen, mit Fotos dazu und wo er steht, wie alt er ist. Also besser kann man sein Rehwild, glaube ich, nicht managen, als der es das tut. Und ich finde, ein toller Film, den Patrick Kastner da zusammen mit meinem Vater gemacht hat.
Ja, Tim, das ist ein Film, den habe ich leider noch nicht gesehen. Werde ich jetzt gleich nachholen?
Ja, das ist eine gute Idee, dass du den mal guckst, Rufen. Du hast ja ein bisschen Nachholbedarf beim Thema Bockjagd.
Ja, so ist es leider. Ich habe übrigens euren Bockjagdfilm auch noch nicht gesehen, leider.
Was?
Das berüchtigte Einhorn, was du schon erwähnt hast vorhin. Deswegen würde ich jetzt mal meinen Platz 2 einfach dem Thomas in die Schuhe schieben oder ins Glas schieben, besser gesagt. Der hat nämlich in seinem Film gezeigt, wie man ganz einfach Wurst im Glas machen kann. Und das sah wirklich so einfach aus, dass ich sagen würde, geil, könnte man mal nachmachen. Und es sah auch dann ziemlich lecker aus.
Ja, was soll ich groß sagen? Einfach genial. Probier es auf jeden Fall aus.
Der Thomas ist aber auch einfach so ein Typ irgendwie so, das ist so der Typ von nebenan, ne? So, der kommt so rüber und erzählt einem dann mal, wie man irgendwie was machen kann. Und der erzählt das einem aber mit so einer einfachen, coolen Art und Weise, dass man halt wirklich auch denkt, so, ja, das kriege ich auch hin und das probiere ich jetzt auch mal aus. Und also irgendwie hat er eine tolle Art, seine Metzger-Wurstmacher-Skills irgendwie einem nahe zu bringen. Fand ich auch echt schön, den Film.
Ja, schön. Dein Platz 2?
Mein Platz 2 ist tatsächlich ein Film von dir, Ruven. Der Weg zum Jagdhund zusammen mit Patrick Rath. Viele werden ihn kennen aus Berleburg, Hirschjagd und so weiter und so fort. Also ein Berufsjäger der Extraklasse, könnte man sagen. Und da geht's um Prägung der Welpen, Grundausbildung vom Hund, Wasserarbeit, Apportieren und der Patrick Rath ist auf jeden Fall auch ein Typ, der einem, insbesondere was das Hundewesen angeht, gut was beibringen kann.
Die Hundenase ist durch nichts auf der Jagd zu ersetzen. Wir können noch so viel Technik einsetzen. Wir können Wärmebild und Drohnen und Zip und Zap. Wir werden Jagd tierschutzgerecht nie vernünftig ausüben können, wenn wir nicht den Hund noch letzten Endes mit dabei haben. Wenn das Wissen und das Können verloren geht, Hunde im Jagdbetrieb einzusetzen, können wir eigentlich einpacken. Dann ist es vorbei.
Ja, Tim, danke, dass du den Film ausgewählt hast. Ich glaube, er ist auch tatsächlich noch mit einer tadellosen 5-0er-Bewertung unterwegs, was mich natürlich freut, weil Jagdhunde-Content einfach nie genug da sein kann, finde ich. Denn wie das Herr Patrick so treffend formuliert hat, ohne unsere Hunde sind wir halt einfach nichts. Dann können wir einpacken. Und dementsprechend vielen Dank dafür.
Absolut. Ruven, dein Platz 1. Trommelwirbel. Hau raus.
Ja, ich tue mich noch so ein bisschen schwer, weil es sind ja wirklich einige Filme da, auch einige gute. Ja, komm, mach mal spontan. Ich sag die Hunter Sisters, mein Platz 1.
Wir waren jetzt eigentlich mit dem Morgen sind fertig, sind jetzt zurück zum Auto und wollten nach Hause fahren. Und jetzt kam über so ein Bückenwäldchen direkt der Hirsch auf uns zu. Und der hat gepasst und dann haben wir schnell den Stock aufgestellt und ich habe ihn erlegt. Und jetzt ist er noch ein paar Meter gelaufen und wir sind jetzt hin. Das macht schon was mit einem, so ein großes Geschöpf in der Natur zu erleben.
Also in dem Film, also es ist ja ein Zweiteiler, einer kam im April, jetzt der andere, zweite Teil kam im Mai. Also da waren die zwei wirklich in einem Jagdrevier, was man sich so eigentlich gar nicht vorstellen kann. Also Sauen bei Tag, Hirsche überall und ja, da haben sie auf jeden Fall tolle Aufnahmen gehabt. Weidmannsheil haben sie auch gehabt und ja, das ist auf jeden Fall ein sehenswerter Film. Kann man sich kaum vorstellen, dass sowas in freier Wildbahn in Deutschland möglich ist. Aber wie man sieht, es gibt es auch noch hier solche Wildbestände und trotzdem wächst der Wald. Ja, toller Film, interessanter Beitrag von den beiden.
Ja gut, fairerweise muss man schon sagen, dass man von vorne bis hinten durch den Wald durchgucken konnte. So leergefressen war der.
Aber es ist noch Wald da.
Ja, aber darum möchte ich jetzt gar nicht diskutieren, aber du hast schon recht. Es ist wirklich kaum vorzustellen, dass es solche Verhältnisse auch in Deutschland gibt. Es gibt sie aber und ich denke, es gibt sie vor allem deswegen, weil sie gut unter Verschluss gehalten werden, glaube ich. Und deswegen hört man von solchen Ecken auch nicht viel. Ich kann mir vorstellen, dass eine der meistgestellten Fragen an die beiden ist, wo war das?
Kann ich da auch hin?
Ja, kann ich da auch hin. Ja, Tim. Ja. Dein Platz 1, bin ich mal ganz gespannt jetzt.
Ja, mein Platz 1 ist jetzt so ein bisschen obsolet, weil der bei dir auch schon vorkam und zwar aufgrund wirklich des unfassbaren Anlaufs und der grandiosen Schießleistung auch in diesem Film wurde mein Platz 1 die Drückjagd der Hunter Brothers. Das war wirklich ein Drückjagd-Video, was begeistert und deswegen kann ich da jetzt auch keinen anderen Film einfach mal wählen auf Platz 1, nur weil der schon vorkam, war definitiv mein Platz 1 im Monat April.
Ja gut, ein Film weniger, den ich in den Podcast schneiden muss, aber ich bin mal gespannt. Also zum Beispiel, was ich auch noch gucken muss, ist der neue Film der Young Wild Hunters. Das ist, glaube ich, der zweite Teil aus der Filmserie, wo es in die Berge Zentralasiens geht,
ja.
Auf Marco Polo. Der erste Film war schon wirklich ausgesprochen gut. Der zweite hat auch meinem Vater gefallen, der hat mir da auch Rückmeldung zu geben. Also muss schon was heißen. Und ja, also da waren wirklich diesen Monat ausgesprochen gute Filme dabei, kann man nur so sagen.
Das muss man so sagen, absolut. Also auch viele Filme wieder. Und jetzt aktuell gerade natürlich kommen auch wieder einige Filme zur Bockjagd. Die Hunter Brothers haben wieder einen Mai-Film zur Bockjagd gemacht, ein 1. Mai der Extraklasse. Da wird auch einiges gejagt. Da führen die zwei sozusagen Jungjäger auf Böcke. Und es gab auch noch den Film über das Outfluence Content Camp in Thüringen. Da ist eine spannende Hirschjagd drin. Also es gibt auf jeden Fall mehr als genug Filme zum Anschauen momentan.
Ansonsten hast du noch irgendwelche Themen? Ist irgendwas passiert hier in Deutschland? Irgendwas, was wir wissen müssen? Was steht so an in Zukunft?
Ja, rufen wir von Hand on Demand haben ja diesen Monat ein großes Event bei uns hier in der Eifel. Und zwar das Hoodwee 2023. Einige erinnern sich bestimmt an das letzte. Da haben wir den Hand-on-Demand-Eifel-Krimi gedreht. Ist schon ein bisschen her, aber den kann man sich auch immer wieder mal anschauen. Der ist auch auf Hand-on-Demand natürlich. Und ja, beim Hoodwee treffen sich nahezu alle Publisher von Hand-on-Demand hier bei uns im Hunting Room in der Eifel. Und da sind Jens und ich gerade dabei, das Rahmenprogramm aufzustellen. Wir treffen uns ja von Freitag bis Montag. Für Samstag haben wir schon ein tolles Wild-Catering organisiert. Das ist hier jemand aus der Nachbarschaft bei uns und der ist absoluter Profi, was Wildbrettverarbeitung und aber auch vor allen Dingen die Zubereitung angeht. Vielleicht kann Thomas ein bisschen assistieren, der kennt sich da ja auch ziemlich gut aus. Und da werden wir Samstag versorgt und am Sonntag gibt es das große Hand-on-Demand-Angelturnier. Da haben wir uns hier was ganz Besonderes überlegt und es werden ganz schön dicke Fische am Start sein. Das kann ich jetzt schon sagen.
Ja, ich wollte auf jeden Fall sagen, ich hoffe, es gibt was Gutes zu essen. Ich habe nämlich auch ziemlich Hunger. Ich werde mir gleich schön noch eine Wildbolo machen mit Rotwild und dann geht's auch schon leider ins arbeitsreiche Wochenende. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
Du könntest mir auf jeden Fall einen Teller rüberbringen von deiner Wildbolo. Ich habe nämlich auch Hunger.
Ja, ich glaube, 2 Stunden, 2,5 Stunden trennen uns. Also 2 Stunden, ja.
Das ist doch entspannt.
Muss dich beeilen, sonst ist alles weg.
Nee, aber ich freue mich aufs Sand on Demand. Wird auch nochmal wieder Zeit, dass wir uns alle zusammen treffen. Ist natürlich immer schwierig.
Ja, unbedingt.
So viele Köpfe, auch noch international, da an einen Tisch zu bekommen. Aber dieses Mal wird es ganz, ganz gut klappen. Die meisten haben Zeit. Und da werden wir wieder ein paar schöne Tage hier verbringen und womöglich den Eifel-Krimi Teil 2 drehen.
Ja, da bin ich auf jeden Fall gespannt. Und ansonsten weiß ich nicht. Ich habe nichts Neues.
Der April war ruhig irgendwie. Weißt du, Rufen, wenn wir weg sind, passiert nichts.
Jetzt nochmal schön selbst loben zum Ende des Podcasts. Und vielleicht auch nochmal kurz erwähnen, dass man nicht alles immer für bare Münze nehmen darf, was wir erzählen.
Nee, es ist ja auch mal schön, wenn nichts passiert. Also man kann sich auch einfach mal zurücklehnen und jagen gehen, die Natur genießen und so weiter und so fort.
Ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns im Juni wieder.
Ja, zum nächsten Hand on Demand Podcast und vielleicht ist bis dahin was passiert.
Also, bleibt man Zeit.
Da sind noch Frauen in der Deckung. Treibt sie raus, treibt sie raus, treibt sie raus, raus, raus. Sind noch Frauen.